Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Clara Hoheisel im Studio. Guten Abend. Sie haben es bestimmt mitbekommen. Heute Vormittag ist es zu IT-Problemen gekommen, weltweit. In Deutschland waren unter anderem die Flughäfen betroffen. Dazu sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing:
Die deutsche Flugsicherung ist auf solche Situationen vorbereitet. Sie verwendet selbst die betroffene Software nicht und konnte frühzeitig einschreiten, um die betroffenen Flüge auf andere Flughäfen umzuleiten. Zu keinem Zeitpunkt bestand ein Sicherheitsrisiko für die Passagiere.
Ursache soll ein fehlerhaftes Update einer Sicherheitssoftware gewesen sein. Die Folgen der Panne? Das ist gleich unser erstes Thema. Außerdem: John F. Kennedy, der war 43 Jahre alt, als er im Januar 1961 das Präsidentschaftsamt der USA übernommen hat. Damit war er der bisher jüngste US-Präsident zu Amtsantritt. Fast doppelt so alt war Joe Biden bei seinem Amtsantritt. 78. Inzwischen ist er 81 und viele beklagen, er sei zu alt, um die Demokratische Partei gegen den republikanischen Kandidaten Donald Trump zu verteidigen. Immer mehr führende Demokraten, die äußern Kritik. Wird Biden einen Rückzieher machen? Darüber sprechen wir gleich mit unserer US-Korrespondentin Doris Simon. Und der US-Journalist Gershkovich, der wurde in Russland zu 16 Jahren Haft verurteilt. Wegen angeblicher Spionage. Auch dazu mehr hier in den Informationen am Abend. Und in unserem Hintergrund ab 20:07 geht es darum, wie der öffentliche Raum und die Stadtplanung dazu beitragen können, dass sich Menschen seltener einsam fühlen. Kliniken mussten OPs absagen. Notrufe sind einfach ausgefallen. Vieles stand heute still. Nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Mehrere Windows-Anwendungen, die sind zusammengebrochen. Das hat in vielen Bereichen für Chaos gesorgt. Auch in den Finanzmärkten ist es zu Problemen gekommen. Sebastian Schreiber.
Etliche Branchen und Unternehmen sind vom IT-Chaos betroffen. In Deutschland musste etwa die Supermarktkette Tegut vorübergehend ihre 340 Filialen schließen, weil das Kassensystem gestört war. Von Problemen berichtet haben auch Banken, Krankenhäuser, Versicherer, etwa die Allianz, und die Autoindustrie, zum Beispiel BMW. Wie groß der wirtschaftliche Schaden ist, lässt sich derzeit nur schätzen. Er könnte weltweit gesehen in die Milliarden gehen. Klar ist, besonders betroffen ist der Flugverkehr. An verschiedenen Flughäfen in Deutschland kam es zu Verzögerungen und Ausfällen. An der Börse gerieten die Aktien aus der Luftfahrtbranche unter Druck. Das Chaos belastete auch den deutschen Leitindex DAX insgesamt. Der Handel selbst lief an der Frankfurter Börse technisch gesehen ohne größere Schwierigkeiten. Anders in London, nach Angaben des Börsenbetreibers, kam es zu Problemen im Handel, weil ein Daten- und Informationssystem ausgefallen war.
Der Grund für das IT-Chaos soll ein fehlerhaftes Update einer Cybersicherheitssoftware gewesen sein. Ein Hackerangriff wird nach deutschen Behördenangaben ausgeschlossen. Anne Burkhardt mit den Einzelheiten.
Nach aktuellen Erkenntnissen aus den Äußerungen der betroffenen Unternehmen gebe es keine Hinweise auf einen Cyberangriff, so das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI. Aber die Vorfälle würden in der Bonner Zentrale laufend weiter bewertet. Die Ursache für die weltweiten Systemausfälle sei zweigeteilt. Zum einen handele es sich um ein fehlerhaftes Update der Sicherheitssoftware Falcon des Herstellers CrowdStrike. Zum anderen habe Microsoft kommuniziert, dass es in seinem Azure-System einen Konfigurationsfehler gegeben habe. Ob es bei beiden Fehlern Zusammenhänge gibt, sei noch unklar, so das BSI. Für die betroffenen Unternehmen, darunter auch Flughäfen, Kommunen und Krankenhäuser, hat das BSI eine Anleitung auf seine Internetseite gestellt. Dort kann jeder nachlesen, wie er die Fehler im Computersystem wieder los wird, zum Beispiel durch das Löschen bestimmter Dateien im abgesicherten Modus.
Anne Burkhardt berichtete. Seit heute Mittag läuft in Deutschland vieles wieder weitgehend normal. Auch am Flughafen Berlin-Brandenburg, wo zeitweise viele Flugzeuge weder starten noch landen konnten. Besonders stark betroffen von der IT-Panne waren aber die Regionen, die einen ganzen Tag mit den Problemen zu kämpfen hatten, durch die Zeitverschiebung. Asien und Australien waren besonders betroffen. Charlotte Horn.
Die Passagiere am Flughafen in Sydney brauchten gute Nerven. Stundenlang standen sie an und warteten auf neue Informationen zu ihren Flügen. Viele Inlandsverbindungen wurden gestrichen oder waren sehr verspätet. Auch Francesca Malatino hatte Pech, wie sie der Nachrichtenagentur Reuters sagte.
It was so busy, we didn't know.
Es war so viel los und wir wussten nicht, was passiert ist. Dann haben wir verstanden, dass es ein Problem mit dem System gab. Also haben wir gewartet, bis sie uns sagten, dass der Flug gestrichen wurde. Jetzt versuchen wir, ein anderes Ticket für heute Abend zu buchen, aber das das kostet $600. Also gebe ich auf. Und auch Suraj Rana aus Melbourne musste sich in dem Chaos am Flughafen erstmal zurechtfinden. Das ist das erste Mal, dass ich so etwas erlebe. Alle haben sich bei den Mitarbeitern erkundigt, was los ist, was der nächste Schritt ist. Ob im Flugverkehr oder in Supermärkten, Banken, Radio- und Fernsehsendern oder in Krankenhäusern. Alles war betroffen. Ärzte konnten zum Beispiel die Termine ihrer Patienten nicht mehr einsehen. Notfalldienste mussten auf Backup-Systeme umspringen.
Thank you for conducting CrowdStrike Support.
Das nächtliche Update des amerikanischen IT-Unternehmens CrowdStrike erwischte Australien wegen der Zeitverschiebung mitten im Arbeitstag. Viele Systeme liefen auf Hochtouren. Deswegen habe sein Land die Hauptlast des weltweiten Systemausfalls gespürt, sagte Australiens früherer Sicherheitsberater Alistair McGibbon der Zeitung Sydney Morning Herald. Der Absturz zeige, wie vernetzt die Gesellschaften auf der ganzen Welt inzwischen seien. Auch in Neuseeland, Japan, Singapur und Indien sorgte der technische Ausfall für Chaos im Flugverkehr. Am internationalen Flughafen in Neu-Delhi gab es lange Schlangen. Viele Passagiere konnten nicht elektronisch einchecken, wie dieser junge Inder. Er wartete vor dem Flughafengebäude. Mir wurde gesagt, dass es ein Problem mit Microsoft gibt und dass sie die Bordkarten jetzt von Hand ausgeben. Daher gibt es drinnen lange Schlangen. Hier draußen regnet es stark und dann noch dieses Problem. Drinnen gab es auch Passagiere, die Glück hatten. Sie erhielten Bordkarten, die handschriftlich ausgefüllt wurden und konnten verspätet abheben.
Charlotte Horn war das. Die Einordnung und Meinung unseres Deutschlandfunk-IT-Experten, die können Sie in unseren Kommentaren hören. Gleich nach den Nachrichten um 19 Uhr. Seine eigene Coverband hat gespielt. Ballons flogen durch die Menge und auf der Bühne stand in goldenen Buchstaben das Wort Trump. Es war eine große Trump-Show in Milwaukee zum Abschluss des Parteitags der Republikaner gestern. Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump, der hat rund 90 Minuten gesprochen. Angesetzt waren eigentlich 40 Minuten. Inwieweit das versuchte Attentat bei dieser Rede eine Rolle gespielt hat, darüber können wir jetzt mit unserer Korrespondentin Doris Simon von der Straße in Milwaukee sprechen. Trump wollte nach dem Attentat auf dem Parteitag in Milwaukee eine Ansprache der Versöhnung halten. Hat dieser Vorsatz geklappt?
Ich war ja von Anfang an ein bisschen skeptisch, und zwar deswegen, weil Donald Trump öfter instinkt- und impulsgeleitet ist, als dass er rational unterwegs ist und damit ganz oft Erfolg hat. Und deswegen habe ich gestern schon sehr auf die Uhr geschaut, wie lange er es denn durchhält. 90 Minuten, Sie sagten, es war die Rede. Und er hat es ungefähr 25 Minuten durchgehalten. Nachher schimmerte es noch einmal auf, am Anfang die Schilderung, wie er das Attentat erlebt hat. Sehr gedämpft, sehr langsam, sehr ruhig. Er schaute auf den Teleprompter, das hat man gesehen. Da hatte jemand eine Rede gut ausformuliert, die auch wirklich in diesem versöhnlichen Ton war, wo er dann auch sagte, Zwietracht und Spaltung in der amerikanischen Gesellschaft müssten geheilt werden. Er versprach, Präsident für ganz Amerika zu sein, denn sonst gäbe es keinen Sieg, wenn man nur das Halbe gewinnt. Aber wie gesagt, das dauerte nicht mal eine halbe Stunde. Und danach war es der Trump, den wir alle schon mal erlebt haben, in Ausschnitten von Wahlkampfveranstaltungen oder sogar in Lang. Es ist einfach mit ihm durchgegangen. Er schaute nicht mehr auf den Teleprompter. Am Ende, wie gesagt, noch mal ein paar Worte. Es waren teilweise Ausfälle, wie immer, wenn er sprach von der Invasion der Migranten, die Amerika mit Verbrechen überziehen. Aber insgesamt, wie gesagt, war es auf die Länge betrachtet dann doch ein echter Trump.
Also er konnte sich nicht als Kandidat für das ganze Land präsentieren?
Ich glaube, wenn Leute sich das angeschaut haben am Fernsehen, die noch nicht genau wussten, ob sie diesen Mann wählen wollen, dann war das keine überzeugende Darstellung, Vorstellung. Es war keine mitreißende Rede, es war keine im Ganzen versöhnliche Rede. Es war einfach sehr viel Trump, wie ihn alle kennen. Und ob das jetzt unentschiedene Wähler dazu bewegt, sich für ihn zu entscheiden, da habe ich meine Zweifel.
Welche Reaktion gab es denn von seinen republikanischen Anhängern auf die Rede?
Naja, die Delegierten, das muss man sich vorstellen, die waren hier 4 Tage in einer Partystimmung, wie sie normalerweise nach einer gewonnenen Wahl herrscht. Es war hier so, als ob diese Wahl im November schon gewonnen wäre. Und Während der Rede war es wie ganz oft bei Trump-Veranstaltungen, seine Basis und die Delegierten, die ihn wirklich verehren, die kennen ihn, die schalten manchmal ab, weil die Reden sind ja lang und er schweift ja gerne ab. Aber an vielen Stellen sind sie dann auch da. Dann gab es frenetischen Beifall eben für die Passage, wenn er sagt, ich werde das mit der illegalen Migration beenden und auch an anderen Stellen. Es ist nicht so, dass nur ein Hauch von Kritik kam. Viele haben mir anschließend gesagt, ja, Trump, das ist der Versöhner, er wird unser Land wieder zusammenbringen. Sie waren davon überzeugt.
Wir müssen auch noch zu einem anderen Thema kommen, das ja aber eng mit dem Republikanischen Parteitag verwoben ist. Joe Biden als Präsidentschaftskandidat der Demokraten. Immer mehr Personen äußern Kritik an Biden. Er sei zu alt für eine neue Kandidatur. Welche neuen Stimmen sind es denn, die dazu gekommen sind?
Naja, wir haben jetzt sozusagen die Granden der Demokratischen Partei bis auf die Clintons, die sich ganz offen oder halboffen über Vertraute geäußert haben und Joe Biden dazu geraten haben, seine Kandidatur zurückzuziehen, weil es eben keinen Weg zum Sieg mehr gibt. Darunter eben Nancy Pelosi, die Vorsitzenden der Demokratischen Partei im Kongress. Und die neueren Stimmen, das sind einflussreiche Abgeordnete wie Jamie Raskin aus Maryland. Es ist ein Senator aus Montana, John Tester, ein Demokrat, der dort in einem absolut konservativen Bundesstaat seit vielen Jahren es geschafft hat, Senator für die Demokraten zu bleiben und der jetzt mit Biden als Kandidat absolut keine Chance mehr hat, dieses Mandat noch einmal zu erringen. Sein weiterer Senator aus New Mexico. Und Senatoren normalerweise halten sich mit sowas zurück. Das sind mehr die Abgeordneten, die sich dann trauen, nach vorne zu gehen und offen den Präsidenten anzugehen. Also da ist ganz viel in Bewegung. Die Kampagne allerdings, die Wahlkampagne von Joe Biden hält dagegen. Heute Morgen hat noch mal seine Kampagnenmanagerin gesagt, Präsident Biden würde unbedingt im Wahlkampf bleiben. Er sei die beste Person, um gegen Donald Trump anzutreten.
Und zeigt diese Kritik von den ganz vielen verschiedenen Seiten, zeigt die Wirkung auf Biden?
Da gibt es wirklich nur Spekulationen. Da berichtet auch die US-Presse nur auf Quellen, die nicht genannt werden. Aber mein Eindruck ist, der Präsident bewegt sich langsam dorthin, zu akzeptieren, dass es für ihn keinen Weg mehr gibt zu gewinnen. Und letztlich glaube ich, dass er dann zustimmen wird, einen oder eine andere Kandidatin an seiner Stelle in den Wahlkampf zu schicken. Die Frage ist jetzt, wie lange dauert es? Es war schon die Rede davon, dass er am Sonntag schon vor die Kameras treten will. Ob das so kommt, das kann ich derzeit nicht bestätigen. Es gibt viele Gerüchte, aber ich gehe davon aus, Joe Biden wird sich zurückziehen aus der Kandidatur für eine weitere Amtszeit.
Doris Simon aus Milwaukee, vielen Dank. Es ist das leichteste Metall auf der Erde. Es ist ein guter Stromleiter und es ist ein wichtiger Bestandteil von Batterien, Lithium. Das Leichtmetall ist zum Beispiel Bestandteil von Batterien in E-Autos und wird deshalb immer wichtiger, Stichwort Energiewende. Beim Lithiumimport ist die EU bisher von China abhängig. Diese Abhängigkeit möchte sie reduzieren. Deshalb hat die EU jetzt eine Kooperation geschlossen mit Serbien. Denn in Serbien befindet sich vermutlich das meiste Lithium in ganz Europa. Zur Unterzeichnung reiste auch Bundeskanzler Olaf Scholz an. Wolfgang Fichtel mit den Einzelheiten.
4 Abkommen und Absichtserklärungen, 4-mal Applaus im Palast Serbien, dem Prachtbau aus jugoslawischen Zeiten, also am selben Ort, an dem neulich mit dem chinesischen Staats- und Parteichef etliches unterschrieben worden war. Das hat Symbolwert. Und Serbiens Präsident Alexander Vucic gab sich viel Mühe, den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz demonstrativ mindestens ebenso herzlich zu empfangen wie den Staatsbesuch neulich aus China. Von Freunden ist die Rede. Es geht um Geopolitik und um gute Geschäfte. Da macht sich niemand etwas vor, auch nicht Olaf Scholz.
Denn das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Wir müssen unsere Abhängigkeiten verringern. Und das bedeutet, dass wir neue Rohstoffquellen erschließen müssen in aller Welt, aber natürlich zuallererst die, die in unseren Ländern dort existieren, wo das Glück und die Geschichte und die Geologie sie hat entstehen lassen.
Glück Für Serbien. Serbien sitzt auf dem vermutlich größten Lithiumvorkommen Europas. Lithium, der wichtigste Rohstoff für die Batterien von Elektroautos. Für Scholz also der wichtigste Rohstoff für die deutsche Energiewende. Deutschland braucht das Lithium. Serbien braucht deutsche Hilfe und Know-how, zum Beispiel was weniger umweltschädlichen Bergbau angeht, als ihn zum Beispiel China betreibt. Eine Win-Win-Situation also. Der Lithiumabbau in Serbien war schon gestoppt. Umweltbedenken. Die Proteste gegen die Betreiberfirma Rio Tinto und das ganze Vorhaben lautstark auch heute. Aber Scholz hält dagegen mit deutschem Umweltgewissen.
Wir alle müssen das jetzt hinkriegen. Bergbau in unseren Ländern zu den höchsten Umweltstandards, die man erreichen kann. Um damit übrigens auch der Welt anderswo zu zeigen, dass es geht.
Es geht, auch wenn es so klingt, nicht um deutsch-serbische Deals. Der Rahmen ist größer, europäisch. Scholz ist nur der prominenteste Zuschauer bei der Unterzeichnung eines milliardenschweren Abkommens zwischen der Europäischen Union und Serbien über den Lithiumabbau.
Es ist, das will ich gerne auch dazu sagen, ein europäisches Projekt. Ein wahrhaft europäisches Projekt. Wir brauchen europäischen Spirit. Und das ist etwas, das auch für die weitere Zukunft von großer Bedeutung ist.
Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, die EU, sie wollen Alexander Vucic wieder näher an Europa heranführen. Serbien ist das größte Land des Westbalkans, seit vielen Jahren EU-Kandidat. Vucic berüchtigt für seine Schaukelpolitik, mal mit China am Dealen, unter dem Generalverdacht zudem zu großer Russlandfreundlichkeit, obwohl Serbien Munition liefert an die Ukraine. Jeder vertritt seine Interessen, Vucic verheimlicht das auch heute nicht. Was ihm bei der Ausbeutung des serbischen Lithiums vor allem wichtig ist, das meiste davon soll bitte in Serbien bleiben, soll in Serbien weiterverarbeitet werden, in einer serbischen Batteriefabrik von serbischen Arbeitern.
85%, also 50 von 58.000 Tonnen müssen in Serbien verarbeitet werden. Deshalb haben wir diese Art Unterstützung gefordert, haben sie bekommen. Ich werde jetzt Gespräche haben mit Herrn Kalenius und Mercedes-Benz, sehr wichtig.
Jetzt also die europäischen und die deutschen Konzerne nach China, auch Mercedes-Benz. Der Vorstandsvorsitzende Ola Källenius unterschreibt auch eine Absichtserklärung. Mercedes will Serbien beim Aufbau einer Batteriefabrik unterstützen. Das ist es, was Vucic braucht zum Vorzeigen. Ein Deal für beide Seiten mit Chancen und Risiken.
Wolfgang Fichtel über das Lithiumabkommen zwischen Serbien und der EU-Kommission. Dies ist auch Thema in unserem Podcast Der Tag, der seit einer Stunde online steht. Es war eine gewaltige Explosion, die die Bewohnerinnen und Bewohner von Tel Aviv heute Nacht geweckt hat. Die bevölkerungsreichste Stadt Israels ist von einer Drohne angegriffen worden. Eine Person wurde getötet, mindestens 10 wurden verletzt. Inzwischen hat sich die jemenitische Houthi-Miliz zu dem Angriff bekannt. Die islamistischen Rebellen, die unterstützen die Hamas. Sie haben schon mehrere Raketen und Drohnen auf Israel abgefeuert. Allerdings konnten sie bislang noch nicht Tel Aviv treffen. Hintergründe von Björn Dahke.
Es ist kurz nach 3 in der Früh. Ein Auto fährt die Hayakon-Straße in Tel Aviv entlang, vorbei an der Außenstelle der US-Botschaft. Eine eingebaute Kamera zeichnet das auf. Plötzlich ist ein Surren zu hören und dann eine Explosion. Auch Adi hört den Knall, wie er dem israelischen Fernsehen sagt. Ich habe eine große Explosion gehört, etwas Ungewöhnliches. Einer meiner Mieter stand auf seiner Dachterrasse und hat gerufen, es hat mich getroffen, ich weiß nicht, was ich tun soll. Nach Angaben des Rettungsdienstes wurde ein Mann durch Splitter getötet. Mehrere weitere Menschen wurden verletzt. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte sind schnell vor Ort. Was passiert ist, ist Polizeikommandeur Peretz Amar zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht klar. Die Explosion passierte in der Luft in einer gewissen Höhe. Die Wucht verursachte Zerstörung. Keine große, aber einige Schäden. Noch wissen wir nicht, was explodierte. Es war auf jeden Fall ein seltsamer Gegenstand. Er scheint nicht hier aus Tel Aviv zu kommen, vielleicht eher von außerhalb. Wenig später meldet die israelische Armee, der seltsame Gegenstand ist eine Langstreckendrohne. Es ist das erste Mal in diesem Krieg, dass eine Drohne im Zentrum von Tel Aviv explodiert. Eigentlich hat die israelische Armee ein Abfangsystem für Raketen, Drohnen und andere Geschosse. Aber dieses Mal hat es versagt, wie Armeesprecher Daniel Hagari einräumt. Die Abwehr ist nicht hermetisch. Leider ist heute Nacht aufgrund eines Versagens von uns ein Flugobjekt eingedrungen und hat erheblichen Schaden angerichtet. Es tut uns leid, dass dies auch einen Toten und Verletzte zur Folge hatte. Wir untersuchen den Vorfall und werden daraus lernen. Die Luftwaffe spricht von einem menschlichen Fehler. Die Drohne sei zwar erkannt worden, aber sie sei nicht als Gefahr eingestuft worden. Also gab es auch kein Abfangmanöver und keinen Alarm. Nach Einschätzung der Armee handelt es sich um eine Drohne iranischer Bauart, vermutlich abgefeuert im Jemen. Das sagt auch Yahya Sari von der Houthi-Miliz dort. Die Operation wurde mit einer neuen Drohne ausgeführt namens Jaffa. Sie kann die feindlichen Abfangsysteme umgehen und wird nicht vom Radar entdeckt. Die Operation war erfolgreich. Der Houthi-Sprecher kündigt an, weitere Ziele in Israel anzugreifen. Er nennt das eine Antwort auf die Kriegsverbrechen an den Menschen im Gazastreifen. Die Houthis sehen sich ähnlich wie die Hisbollah im Libanon und der Iran als Unterstützer der Hamas in diesem Krieg. Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben noch in der Nacht ihre Patrouillenflüge intensiviert. Für die Menschen im Großraum Tel Aviv ändert sich durch den Drohnenangriff aber erst einmal nichts. Tel Avivs Bürgermeister Ron Huldai versucht im israelischen Radio zu beruhigen, der Angriff sei nichts Außergewöhnliches. Diese Drohne unterscheidet sich nicht von Selbstmordanschlägen oder den Raketen vom 7. Oktober. Tel Aviv ist ein Symbol. Es geht um die Bedeutung der Stadt. Sie ist ein Symbol, weil sie die zentrale Stadt ist, weil sie so lebendig ist, das pulsierende Herz des Staates Israel. Während im Norden und Süden Israels fast täglich Raketenalarm ausgelöst wird, war der Krieg für die Menschen in Tel Aviv in den vergangenen Wochen weit weg. Mit dem Drohnenangriff in der vergangenen Nacht hat sich das wieder geändert.
Björn Dahke berichtete über den Drohnenangriff auf Tel Aviv, zu dem sich die Houthi-Rebellen bekannt haben. Die Houthi-Rebellen, die gehören zur sogenannten Achse des Widerstands gegen Israel. Seit 1967 besetzt Israel Palästinensergebiete, derzeit vor allem noch das Westjordanland und Ostjerusalem. 2022 hat die UN-Vollversammlung den Internationalen Gerichtshof in Den Haag beauftragt, die Besatzungspolitik rechtlich zu prüfen. Also weit vor dem Überfall der Hamas auf den Süden Israels, der den Gazakrieg auslöste. Heute hat der Internationale Gerichtshof ein Gutachten vorgestellt. Lütke Kaczmierczak berichtet.
Wieder mal hat das oberste Gericht der Vereinten Nationen das Vorgehen Israels in den besetzten palästinensischen Gebieten scharf kritisiert. Die Siedlungspolitik Israels sei diskriminierend und raube den Palästinensern das Recht auf Selbstbestimmung, so der Vorsitzende Richter Nawaf Salam. Der IGH komme daher zu dem Schluss, dass die israelischen Siedlungen im Westjordanland und in Ostjerusalem und das Vorgehen Israels dort gegen internationales Recht verstoßen. Israel, so das 15-köpfige Richtergremium, missbrauche seinen Status als Besatzungsmacht für eine Politik der Annexion. Palästinensische Bürger würden enteignet und vertrieben, um Platz für neue Siedlungen zu schaffen, so der Gerichtshof. Das Gericht ist der Auffassung, dass die Politik der weitreichenden Restriktionen, die Israel in den besetzten Gebieten verfolgt, die palästinensische Bevölkerung systematisch diskriminiert aufgrund ihrer Herkunft, Religion oder Ethnie. Das juristische Gutachten des Internationalen Gerichtshofs hatte die UN-Vollversammlung Ende 2022 in Auftrag gegeben. Nun sei es die Aufgabe der internationalen Gemeinschaft, Israel von dieser illegalen Siedlung Politik abzubringen, so Nawaf Salam. Die gleiche Botschaft richtete der libanesische Vorsitzende des IGH auch direkt an Israel.
By 11 votes to 4.
Mit 11-4 Stimmen kommt das Gericht zu der Meinung, dass Israel seine rechtswidrige Präsenz in den besetzten palästinensischen Gebieten so schnell wie möglich beenden muss. Zugleich müsse der israelische Staat vertriebene palästinensische Bürger entschädigen und deren Eigentum zurückerstatten, so das Gericht. Entscheidungen des IGH sind rechtlich nicht bindend, aber vor allem für die Länder, die Israel uneingeschränkt unterstützen, geht von diesem Gutachten doch ein klares Signal aus. Wer das Land jetzt nicht in die Schranken weist, macht sich mitschuldig an der Diskriminierung, Vertreibung und Enteignung palästinensischer Zivilisten und toleriert eine Politik, die nach Ansicht des höchsten Gerichts der Vereinten Nationen rechtswidrig ist. Israel hatte sich an den Anhörungen, die diesem Gutachten vorausgegangen waren, nicht beteiligt, sondern lediglich eine Stellungnahme geschickt. Das Land fühlt sich an die Richtersprüche aus Den Haag nicht gebunden. Zuletzt hatte der IGH Israel aufgefordert, bei seiner Offensive im Gazastreifen die palästinensische Zivilbevölkerung besser zu schützen.
Der Internationale Gerichtshof hat heute ein Gutachten zu Israels Besatzungspolitik in den Palästinensergebieten vorgestellt. Die Einschätzung ist nicht bindend, könnte aber Druck auf Israel ausüben. Er soll versucht haben, geheime Informationen über eine russische Waffenfabrik zu bekommen. So stellt es die russische Staatsanwaltschaft dar. Die Rede ist von Evan Gershkovich, ein US-Journalist, der für das Wall Street Journal gearbeitet hat. Die Spionagevorwürfe gegen ihn, die sind hoch umstritten. Viele Beobachter sehen dahinter ein politisches Manöver des Kreml. Gleichwohl hat heute ein russisches Gericht geurteilt, Gershkovich muss ins Straflager für 16 Jahre. Dazu Björn Blaschke.
Das Urteil im Fall Evan Gershkovich ist gefällt und wurde vom zuständigen Gericht in Jekaterinburg verkündet. 16 Jahre Haft, Strafkolonie unter verschärften Bedingungen. Immerhin, die Urteilsverkündung war öffentlich. Der Prozess selbst fand hinter verschlossenen Türen statt. Medien und Diplomaten war der Zutritt verwehrt, auch dem britischen Generalkonsul. Großbritannien steht in Solidarität zu Evan und unterstützt die Pressefreiheit. Deshalb bin ich heute hier, deshalb war ich gestern hier. Ein Prozess hinter verschlossenen Türen ist in Russland in Fällen wie dem von Gershkovich üblich, Spionage. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB verhaftete den 32-jährigen US-Journalisten des Wall Street Journal mit dem Vorwurf, er habe im Auftrag der CIA geheime Informationen über ein Rüstungsunternehmen im Ural gesammelt. Das war vor mehr als einem Jahr, im März 2023. Erst Ende des vergangenen Monats begann dann der Prozess. Dass er jetzt schon wieder vorbei ist, könnte auf einen baldigen Gefangenenaustausch zwischen den USA und Russland hindeuten. Darüber liefen derzeit vertrauliche Gespräche, das sagte unlängst Russlands Außenminister Sergei Lavrov. Wir haben unwiderlegbare Beweise dafür, dass Gershkovich an Spionageaktivitäten beteiligt war. Die Geheimdienste beider Länder pflegen nach Vereinbarung zwischen den Präsidenten Putin und Biden vom Juni 2021 Kontakte, um zu prüfen, ob jemand gegen den einen oder anderen ausgetauscht werden kann. Es gibt solche Kontakte. Mit einem Angriff auf den Journalismus hat das nichts zu tun. Voraussetzung für einen Gefangenenaustausch wäre gegebenenfalls eine Vereinbarung mit Deutschland. Denn Russlands Präsident Wladimir Putin hat angedeutet, dass er im Gegenzug für Gershkovich gerne den sogenannten Tiergartenmörder hätte. Der sitzt in Berlin ein, wegen Mordes an einem tschetschenischen Georgier. Ich schließe nicht aus, dass die von Ihnen erwähnte Person, Herr Gershkovich, in seiner Heimat landet. Warum nicht? Es ist mehr oder weniger sinnlos, ihn in Russland im Gefängnis zu halten. Wir verschließen uns Verhandlungen nicht. Voraussetzung für einen Gefangenenaustausch ist allerdings ein abgeschlossener Prozess mit einem rechtskräftigen Urteil. Jetzt könnte ihn Präsident Putin begnadigen und Gershkovich damit gegebenenfalls freikommen.
Björn Blaschke über das Hafturteil gegen den US-Journalisten Evan Gershkovich. Am Mittwoch war es dann endlich soweit. Das Bundeskabinett hat sich auf einen Haushaltsentwurf für das Jahr 2025 geeinigt, nach langem Streit. Dieser Haushaltsentwurf, der kommt jetzt in den Bundestag und soll dort kritisch geprüft werden, wie der SPD-Fraktionsvorsitzende angekündigt hat. Dazu Hans-Joachim Viehweger.
SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich will den Haushaltsentwurf der Regierung kritisch prüfen. Man werde im Bundestag genau hinschauen, ob der Entwurf finanz- und verfassungsrechtlich tragfähig sei, sagte Mützenich den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Und wörtlich, die Möglichkeit, eine Haushaltsnotlage zu erklären, nehmen wir nicht vom Tisch. Durch das Ausrufen einer Notlage könnte der Bund mehr Kredite aufnehmen, als dies im Rahmen der Schuldenbremse vorgesehen ist, so wie in den vergangenen 4 Jahren. Die SPD hatte im Vorfeld des Kabinettsbeschlusses erneut auf das Ausrufen einer Notlage gedrängt. Die FDP und ihr Finanzminister Lindner lehnen das aber kategorisch ab. Der Haushaltsentwurf der Regierung sieht für das kommende Jahr Ausgaben in Höhe von rund 480 Milliarden Euro vor. Knapp 44 Milliarden davon werden durch Kredite finanziert im Rahmen der Schuldenbremse. Änderungen am Regierungsentwurf sind bei den Beratungen im Bundestag üblich. Das Parlament ist der eigentliche Haushaltsgesetzgeber. In der Diskussion sind insbesondere die Ausgaben für Verteidigung und Entwicklungshilfe. So hat Verteidigungsminister Pistorius beklagt, der Haushalt sei nicht so, wie er es sich vorgestellt habe. Im Blick zudem die geplanten Kürzungen bei der Entwicklungshilfe. Die zuständige Ministerin Schulze sagte, sie sei in Sorge, dass Entwicklungspolitik in der Öffentlichkeit zunehmend in Frage gestellt werde.
Hans-Joachim Viehweger war das. Damit enden diese Informationen am Abend. Mein Name ist Clara Hoheisel. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch einen schönen Abend. Tschüss.